Aber sie ist ein Teil von meiner Familie. Also ich habe hier keine Familie, nur mein Mann und meine Tochter. Und sie ist wie eine große Schwester für mich.
Zweisam. Patenschaften im Gespräch.
Willkommen zu einer neuen Folge von Zweisam, Patenschaften im Gespräch. Ich bin Sarah Sahid und hoste diesen Podcast. Zweisam ist eine Zusammenarbeit des Cohero-Magazins mit dem Projekt Landungsbrücken, Patenschaften in Hamburg stärken, der Bürgerstiftung Hamburg in Kooperation mit dem Mentoring Hamburg. In jeder Folge habe ich ein Tandem zu Gast, also zwei Menschen, die sich über ein Patenschaftsprojekt hier in Hamburg kennengelernt haben. Und heute spreche ich mit Sumeya und Anne. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, wir freuen uns auch.
Genau, ihr habt euch ja durch das Projekt Angekommen in Lockstedt vom Verein Herzliches Lockstedt e.V. kennengelernt. Und das Projekt, genau wie alle anderen Projekte, die wir hier vorstellen, werden von Landungsbrücken gefördert. Sie richten sich an Kinder und Jugendliche aus schwierigen sozioökonomischen Lebensverhältnissen oder Geflüchtete und Migrantinnen. Ermöglicht wird die Arbeit von Landungsbrücken durch das Bundesprogramm Menschen stärken Menschen, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie einem Bündnis Hamburger Stiftungen. So, heute wollen wir über eure Geschichte sprechen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie sich eure Beziehung so über die Jahre verändert hat, denn ich weiß ja, ihr kennt euch jetzt schon auch eine ganze Weile und habt vielleicht auch ein bisschen besondere Beziehung, weil ihr jetzt auch ein bisschen zusammenarbeitet. Und deswegen, ja, möchtest du anfangen, Sumeya, dich ein bisschen vorzustellen? Wer bist du denn?
Also, ich bin Sumeya Mblati. Ich komme aus Tunesien. Ich bin Designerin. Und ich bin verheiratet. Mein Mann ist Syrer. Wir haben uns in Dubai kennengelernt und dort zusammengearbeitet. Und danach, er muss nach Deutschland kommen.
Und dann war er erstmal in Deutschland und du konntest dann nachkommen?
Ja, nach zwei Jahren bin ich und meine Tochter hergekommen.
Okay, danke dir. Okay. Anne, vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen.
Genau, ich bin Anne Tarka, bin jetzt 50, arbeite normalerweise als Vollzeitjob als Cutterin bei der Tagesschau, habe selber vielleicht so eine ganz kleine Migrationsgeschichte, komme ursprünglich aus Ostdeutschland, bin mit einem Inder verheiratet. Und habe einen Sohn, der ist jetzt 11.
Schön. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe ja schon kurz gesagt, durch welches Projekt sozusagen ihr euch kennt. Für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht kennen. Anne, möchtest du kurz erklären, was macht ihr in dem Projekt? Wie sieht es aus? Was für Patenschaften habt ihr dort?
Alles klar. Also unser Patenschaftsprojekt ist sozusagen eingebettet in ein Gesamtkonzept. Also Herzliches Lockstedt wurde als Verein gegründet 2015, aber aktiv letztendlich seit Ende, also seit September 2013. Und das ist sozusagen mein Baby. Also ich habe das initiiert und wir machen eigentlich alles Mögliche. Also wir haben ganz viele niedrigschwellige Angebote, ob mit Kochen, ob Sport. Und integriert in das Ganze ist halt dieses Patenschaftsprojekt, was wir intensiv seit 2016 auch vorantreiben. Und es gibt eigentlich alle Varianten von Patenschaften, ob das Lernpatenschaften sind für Kinder oder Jugendliche, ob ganze Familien unterstützt werden, einzelne Jungerwachsene oder Beratung. Das ist teilweise auch fließend, wobei unser Fokus grundsätzlich schon generell auf Familien liegt. Aber im Prinzip machen wir alles und in Corona halt nochmal auch intensiver.
Mhm. Und wie bist du denn auf das Projekt aufmerksam geworden, Sumeya?
Also, eine Journalistfreundin von meinem Mann kenne schon Anne. Und als wir hier gekommen sind, wir haben mit ihr getroffen. Und sie hat mir gesagt, vielleicht kann ich eine Beschäftigung für dich finden. Also dann, sie hat mir Anne Koordination, also Anne Nummer gegeben. Und sie hat auch mit Anne geredet und dann wir sind getroffen.
Sumeya, du hast ja gerade schon erzählt, ne? Vielleicht kannst du es nochmal sagen. Wie lange lebst du jetzt schon in Deutschland?
4 Jahre. Mhm. Seit Oktober 2017.
Und wie war das für dich, das Ankommen hier in Deutschland? Ist es dir leicht gefallen oder war das schwer?
Also ja, wir sind mit dem Flugzeug hier gekommen, meine Tochter und ich. Und für mich das war leicht, aber für meinen Mann das war ein bisschen lang und schwer.
Mhm. Ja. Warum glaubst du, war es für dich einfacher?
Also ich habe alles hier vorbereitet gefunden. Eine Wohnung, Geld, also ich habe alles schon gefunden. Als mein Mann hier gekommen ist, also er war in einem Zelt. Also sie haben 15 Tage in einem Zelt gelebt. Also das war nicht so schön für ihn. Ja. Das war auch... Er ist hier im September gekommen, das war auch kalt.
Okay, ja. Also für dich war es schon ein bisschen einfacher, weil du schon die Sachen hattest.
Ja.
Du hattest mir erzählt, dass es für deine Tochter aber schon auch ein bisschen schwierig war, sich hier einzuleben, ne?
Ja, sie ist in eine große Familie aufgewachsen, also meine Mutter, mein Bruder, mein Enkel und so, Onkel. Als sie hier gekommen ist, sie hat nur ihre Vater und ich gefunden. Und das war nicht so leicht, dass sie um das gewohnt seien. Also, ja. Mhm. Sie hat viel geweint. Sie hat das auch nicht akzeptiert am Anfang. Und sie möchte zurück nach Tunesien gehen.
Mhm. Und wie seid ihr damit umgegangen?
Also, mit Annas Hilfe habe ich eine Kita gefunden. Das ist Französisch-Deutsch-Kita. Aber es gibt dort Frauen, die Arabisch reden. Und ich habe meine Tochter angemeldet. Und dort, meine Tochter fühlt sich ein bisschen beschäftigt und fühlt auch besser. Sie hat einen Freund gehabt. Und,
ja, schön. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, so rausgerissen zu werden, ne? aus dem Umfeld, was man sonst kennt.
Ja.
Und wie war das für dich? Hast du schnell Kontakte geknüpft oder war es einfach für dich, Leute kennenzulernen hier oder war das auch schwierig?
Mit arabischen Leuten ja, aber mit Deutschen, das war ein bisschen schwierig, wegen der Sprache. Mhm. Ja, also damals rede ich immer mit Anne Englisch. Es gibt so Leute, die hassen Englisch. Die sagen, du bist in Deutschland, du musst Deutsch reden, nicht Englisch. Ja, und das war, also das Problem war nur die Sprache.
Mhm.
Ja. Also ich schäme mich, dass ich mit ihnen in eine andere Sprache rede. Und wenn sie etwas auf Deutsch sagen, ich kann das nicht gut verstehen. Also ich schäme mich. Deswegen bin ich immer ein bisschen zurückgekehrt wegen deutschen Leute. Aber mit Arabisch, ja, ich habe kein Problem. So.
Ja, das kommt ja bestimmt auch mit der Zeit, wenn man sich ein bisschen sicherer fühlt. Dann würde ich dich noch, Anne, fragen. Du hast ja schon erzählt, dass du das Projekt quasi selber so ein bisschen aufgebaut hast, dass das so dein Baby ist. Wie kam es denn dazu? Also wie bist du dazu gekommen, dass du dachtest, okay, ich möchte da das aufbauen?
Okay, also angefangen hat es eigentlich damit, dass im September 2013, kurz bevor wir nach Indien gefahren sind, es einen Aufruf gab, weil es eine neue Unterkunft gab an der U-Bahn, so eine Notfallunterkunft, dass die eine Babybadewanne gesucht haben. Und da mein Sohn dann schon 3 war, brauchten wir nicht mehr, haben noch 2, 3 andere Sachen zusammengepackt und sind da quasi hingegangen, haben das abgegeben und sind dann relativ schnell dort gestartet, erstmal mit den Angeboten, die vor Ort waren, mit aufgebaut. Dann hatten wir ziemlich schnell selber eine Patenschaft, weil es eine Familie gab aus Afghanistan, die Hindi sprach und mein Mann das spricht. Und dann waren wir sozusagen erstmal relativ schnell involviert. Es war dann aber klar, dass dort grundsätzlich Strukturen fehlten und ich zu dem Zeitpunkt dann sowieso schon so ein bisschen auf der Suche war, was zu machen und bin dann da eigentlich so ein bisschen mit eingestiegen, Strukturen aufzubauen und hatte von Anfang an aber auch so das Gefühl, dass es eben was Langfristiges ist. Also wenn man das macht, dann eben gleich ein bisschen richtig. Also da ich selber eben auch Englisch, Französisch und Russisch sprach, habe ich gedacht, das kann man vielleicht auch einbringen. Und aus diesen anfänglichen Unterstützungen habe ich dann eigentlich damit angefangen, Strukturen aufzubauen, andere Ehrenamtliche anzuleiten und auch Projekte aufzubauen. Und dann kam ja sozusagen mit 2015 wurde es ja auch immer mehr. Da waren wir dann schon relativ weit und da ging es dann eher schon auch um Vereinsgründung, um Beantragung von Geldern und sozusagen Sachen strukturiert aufzubauen. Und wir sind dann auch halt auch relativ schnell in den Stadtteil reingegangen. Und so hat das eigentlich angefangen. Und seitdem sind wir gewachsen, haben viel ausprobiert und sind immer noch dabei.
Gab es Dinge, die dir irgendwie besonders wichtig waren, als du damit angefangen hast? Also worauf du irgendwie Wert gelegt hast, ja,
also
so in eurer Arbeit?
Also was mir tatsächlich wichtig war, dass es, also es heißt ja immer so schön Integration auf Augenhöhe, was klar ist, was nie ganz hundertprozentig funktionieren kann, weil es ja doch ein gewisses abhängiges Verhältnis ist. Aber das war mir schon wichtig, dass wir das versuchen, also dass man eben auch einfach fordert und eher wirklich auch Hilfe zur Selbsthilfe und nicht machen, also so vom Prinzip her eben eher sagen, wie geht das, wo kann ich mir Bücher ausleihen in der Bücherhalle anstatt Buch spenden oder eben zu zeigen, auch wir kaufen gebraucht ein oder ähnliches, anstatt eben immer spenden. Es ist immer eine Gratwanderung, manchmal ist es auch wichtiger, schnelle Hilfe zu machen. Was wir halt von Anfang an oder was mir halt wichtig war, dass wir relativ schnell auch wirklich Flüchtlinge und Migranten mit einbezogen haben in die Arbeit und eben auch, dass sie selber Aufgaben übernommen haben. Also auch so ein bisschen auch da dieses Lernen beim Machen und Geben und Nehmen. Also was wir, glaube ich, versuchen, und dafür gibt es immer besonders schöne Beispiele, dass alle, die zu uns kommen, egal ob Einheimische, egal ob Migranten, egal ob Flüchtlinge, wenn sie ein Problem haben, wird ihnen geholfen. Bis dahin, dass eben letztendlich nachher auch Flüchtlinge, die super gut Deutsch gelernt haben und Mathe studieren, deutschen Kindern helfen. Oder dass wir haben jetzt so mit ein schönes Beispiel ein, geht selber bei uns zum Konversationsangebot, macht dann aber selber eine Lesepatenschaft mit einer Erstklässlerin. Und in unseren Hochzeiten, wo wir ganz viel unsere offenen Angebote hatten, was mit Corona jetzt nicht geht, war im Prinzip so ungefähr die Hälfte unserer Koordinatoren Flüchtlinge oder Migranten.
Ja, das ist natürlich super, dass man das auch so ein bisschen nachhaltig quasi auch gestalten kann. Und in eurem Fall ist es ja auch so, du arbeitest ja auch quasi ehrenamtlich jetzt inzwischen.
Ja.
Was machst du denn dann da genau?
Also,
du machst auch ganz viel.
wir haben Lernangebote. Also ich koordiniere ein bisschen. Manchmal, wenn jemand dann fällt, nehme ich seine Plätze und mache ich Deutsch oder mache ich Englisch. Ja, Englisch mit ihnen. Meistens Englisch, ja. Aber sonst, ich koordiniere.
Naja, du machst schon ein bisschen mehr. Also du bist ja selber ganz viel vor Ort, was ich halt oft nicht kann. Und was halt so toll ist, dadurch, dass sie eben auch Arabisch spricht und auch als arabische Frau hat sie halt auch einen ganz anderen Zugang. Also das heißt, du arbeitest auch ganz viel als letztendlich als Kultur- und Sprachmittlerin, aber nicht nur, sondern weil sie halt unsere Angebote kennt oder weiß, wie wir arbeiten. Also es ist schon so, dass wir da sehr im Team arbeiten und vieles gar nicht möglich wäre, wenn sie das nicht übersetzen würde, sondern einfach diesen Zugang oder auch diese etwas andere Ansprache oder auch manchmal die Motivation, das zu machen. Das ist schon nicht ganz ohne. Und ist halt viel, also was mir halt auch hilft, also auch öfter mal einfach vor Ort, wo ich mich dann drauf verlassen kann,
ja,
dass Sachen gemacht werden, weil das ich gar nicht so kann.
Ja. Ja. Hast du denn das Gefühl, du hast auch einen besseren Zugang zu den vor allem vielleicht auch Frauen, die bei euch im Projekt sind?
Ich glaube ja, also
auf jeden Fall.
Weiß ich nicht, aber ich glaube ja.
Gibt es denn bestimmte Probleme oder Dinge, die vor allem Frauen betreffen, wenn sie hier neu ankommen? Oder hast du selber so Erfahrungen gemacht, wo du denen jetzt weiterhelfen kannst mit deiner Erfahrung?
Also Schwierigkeit ist, dass in meistens arabische Länder die Frauen bleiben zu Hause, insbesondere im Dorf. Also wenn sie hier kommen, sie haben nicht diese Kultur, dass sie müssen die Sprache lernen und draußen gehen und arbeiten und total abhängig von ihrem Mann sein. Ja, also das ist nicht einfach, dass sie über das überzeugt ist.
Genau, überzeugt sind oder dazu auch motiviert sind. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, weil du einerseits selber Vorbild bist. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch gut, wenn man selber ein Kind hat oder selber Schule hat oder selber sagen kann, die Probleme, und auf der anderen Seite eben auch Vorbild sein kann, was man erreicht. Es ist ganz oft ein mühsamer Prozess oder immer langsam, aber eben durch diesen Kontakt und durch dieses Vorleben oder Sehen.
Ja, nach 2-3 Jahren habe ich geschafft, ihnen zu überzeugen, dass sie die Sprache lernen und eine Kunst bei uns zu machen.
Naja, also, oder eben auch, mal wieder die Regeln zu sagen und zu sagen, warum es wichtig ist, pünktlich zu sein. Und es ist halt schon nochmal was anderes, ob das jemand, also nicht nur in der Sprache macht, sondern jemand aus der eigenen Kultur. Auf der anderen Seite ist dann halt ein anderes Verständnis auch da, oder eben auch, ist es dann was anderes, wenn sie sagt, ja, aber ich bin auch eine arabische Frau und ich habe das auch gemacht. Was für uns normal ist. Und das ist, glaube ich, aber auch gerade bei den Frauen nochmal so ein anderer Zugang, weil auch das, was Sumaya manchmal hat, was oft so ein bisschen runterfällt, was eben da noch viel mehr ist, dass sie sich für viele Sachen aber auch schämen und dass sie nicht losgehen, oder dass es dann eben manchmal sinnvoll ist, dann reine Frauenkurse zu machen, aber gar nicht eher unbedingt wegen der Männer, sondern weil sie untereinander ein anderes Vertrauen zueinander haben. Ja. Also bei manchen Frauen ist das, glaube ich, einfach so, oder weil sie wissen, dass sie nicht so gebildet sind, oder weil sie wissen, dass sie andere Fragen haben oder oft schon sehr weit hinter den Kindern hinterher sind. Und ich glaube, so in dieser Kombination ist es schon manchmal, es klappt nicht bei allen und es dauert lange, aber ich glaube, damit hat es ganz viel zu tun. Und ich glaube, das ist das, was wir auch von Anfang an gemacht haben, das Vorleben. Also mein Sohn ist zum Beispiel von Anfang an mit dabei gewesen, immer wieder. Also er hat davon profitiert. Aber es ist halt dann eben nicht so Theorie, sondern letztendlich, wir leben das. Wir leben das vor, und es ist manchmal eine Gratwanderung zwischen Ehrenamt und Privat. Aber ich glaube, das macht es ganz viel aus, dass wir auch sagen, ich muss mein Kind auch erziehen, oder ich mache das auch so. Es ist nicht nur Theorie. Und du hast es, glaube ich, genauso. Ich meine, deine Tochter geht jetzt auch auf die Schule, wo mein Sohn war. Ja. Also wir tauschen uns auch über solche Sachen aus. Aber ich glaube, das macht es ganz viel aus, dass wir schon auch viel privat damit reingeben oder das Vorlesen leben, auch mit unseren Männern oder so. Das ist, glaube ich.
Ja.
Oder?
Ja. Stimmt dazu.
Du kannst auch selber was sagen. Ich habe manchmal so diese. Ich glaube, das macht es viel aus, und das war wichtig. Und ich glaube, du lernst, also das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun.
Ja, aber manchmal gibt es Sachen, dass ich kann nicht direkt das sagen. Also unsere Kultur ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, ich kann nicht zu jemandem kommen und sagen, du lügst. Mhm. Ich kann das nicht machen. Mhm. Ich kann nicht seine Reaktion ich stelle mich seine Reaktion nicht vor, oh mein Gott. Also ich kann das nicht machen. Und Anna manchmal sagt mir, nee, du musst so sein. Also Anna bei uns, das geht nicht so zu sein. Wir müssen unsere Worte schon,
aussuchen.
Ja, also das geht nicht so. Sie verstehen, wenn jemand so direkt redet, sie verstehen das als etwas anderes, als etwas nicht gut ist. Das ist
ja. Ich habe auch, also ich
wie jemand nicht angezogen ist. Verstehen Sie mich?
Also, ja, dass man das deswegen, als Beleidigung auffasst, ja, ne?
Wenn deswegen jemand manchmal sagen. Vertrau mir, Anna, ich weiß, was ich tue.
Genau. Also das ist ja auch das Tolle, was dann eben ja auch der Kulturmittler quasi macht, dieses nicht nur Sprache übersetzen, sondern in die Gepflogenheiten übersetzen. Aber wir tauschen uns halt auch immer wieder aus, und manchmal sage ich dann trotzdem, mach es so, weil letztendlich bauen wir auch die Brücke in diese Gesellschaft, und dass man eben auch Sachen lernen muss. Und du regst dich genauso über bestimmte Sachen auf, weil auch natürlich zwischen den arabischen Kulturen gibt es halt große Unterschiede. Und, und das ist aber das Tolle, dass wir dann eben auch immer wieder drüber reden können, wo ich dann manchmal auch Zähne knirsche und sage, du kannst es doch nicht so sagen, weil dann sieht es ja so aus, als ob jemand von uns lügt oder als ob sie keine Wahl haben. Aber das ist manchmal, glaube ich, auch so diese Übersetzung, oder wo wir uns auch mal wieder austauschen, dass man manchmal auch eben nicht zu viele Wahlmöglichkeiten geben muss, oder dass man auch manchmal, wie du es ja auch machst, manchmal zu viel, wo ich dann zucke, auch einen gewissen Druck aufbauen oder zu sagen, wenn du das nicht so und so machst, dann passiert da, also so, und dadurch funktioniert es aber, glaube ich, gut, und weil wir es, glaube ich, lange machen und diese Erfahrungswerte, die Leute sehen, was andere oder was wer mitmacht, erreicht oder dass es halt wirklich ein Geben und Nehmen ist.
Wie lange bist du denn jetzt schon sozusagen auch auf der Mentorenseite schon dabei?
Also ich bin mit Anne seit 4 Jahren.
Ja.
Aber wir machen das seit 2.
Naja, ich, also 2019. Das ist so ein Fließen. Also du bist eigentlich relativ schnell mit reingekommen. Du warst bei den Angeboten mit dabei, hast mitgemacht, du warst immer total aufgeschlossen. Und ich würde schon sagen, also ich glaube schon so seit 3 Jahren immer mehr. Und jetzt in, tatsächlich durch Corona nochmal ganz intensiv, weil wir wohnen halt auch in der Nähe. Das macht halt vieles einfacher. Und aber ich glaube, Lust hattest du relativ von Anfang an und hast ja auch ganz schnell dich bemüht, Deutsch zu lernen und hast ja eigene Erfahrung gemacht, ob das jetzt Kita-Platzsuche und so war, und bist auch relativ schnell mit reingekommen und jetzt halt gerade seit Corona und was Patenschaften angeht, umso mehr nochmal.
Ja, das ist ja schon auch dann eine lange Zeit. Da hast du ja jetzt auch schon wahrscheinlich ein paar Erfahrungen sammeln können. Aber vielleicht können wir so ein bisschen zurückspringen, als du quasi noch neu warst in dem Projekt und angefangen hast, ihr eure Patenschaft begonnen hat. Vielleicht kannst du mir erzählen, wie war das für dich? Wie war euer erstes Treffen? Kannst du dich daran noch erinnern? Das ist jetzt auch schon wieder lange her. Oder was hast du erwartet?
Wir haben uns in Haus des Jungs, ne?
Ich glaube, du warst das erste Mal zum Come Together da. Und ich habe, weil ich mich auch nicht mehr genau erinnerte, habe ich auch nachgeguckt. Wir haben halt erst viel gemailt, glaube ich, auch auf Englisch. Dann warst du relativ schnell da und dann habe ich nachgeguckt. Ich habe das nämlich mitgebracht. Und dann warst du ganz schnell nämlich in Eppendorf bei unserem Projekt mit dabei, mit Kochen.
Ja, das war ganz danach,
schnell am Anfang.
Ja.
Warst du schon mitten
aber erst
drin.
Mal war ich in
Ich glaube, beim Come Together.
Also, ja. Ich habe dort Anne, also ich habe gefragt, wo ist Anne? Und Anne ist da. Und wir haben, also wir haben eine Vorstellung über Deutsche, dass sie reden nicht viel, immer seriös sind und sie lachen nicht. Ich habe Anne sie ist Deutsche. Ja, und ja, das war cool, als ich sie seit Jahren kenne. Also, das war nicht so.
Also, es war nicht so fremd, sondern.
Hallo, Sumaya. Hallo. Also, Umarmung und Kuss und alle sind freundlich und so.
Also, und warst du überrascht?
Ja, also, alle Arabische haben eine besondere Vorstellung über Deutschland. Also, deswegen war ich ein bisschen. Sicher? Und da zu Hause habe ich mit meinem Mann geredet, also ich finde Anne sehr cool, ne? Und sie lacht und sie ist so und so. Hat mir gesagt, ja, es gibt immer also besondere Sachen, besondere Personen auch. Ja, und dann sie hat mich um ein anderes Angebot eingeladen und ich bin dort gegangen,
genau.
Um kochen. Also sie kochen syrische Gerichte, aber leider kann ich das nicht machen. Also ich gucke, ich helfe, also ich lache und dann essen wir zusammen und reinigen und dann alle zu Hause.
Genau, also es war, glaube ich, so, wir hatten vorher schon gemailt, also weil Susanne, die das eigentlich vermittelt hat, wir schon bestimmte Probleme eigentlich per Mail gelöst haben und du selber ja auch schon ganz viel versucht hattest bei der Kita-Platzsuche. Und dann war es eigentlich so, dass wir uns getroffen hatten und ich das ganz viel mache, um dann zu gucken, wen vermittle ich. Und das war dann, das hat sich dann so ergeben, dass ich gesagt habe, nee, das ist so nett. Und das war, glaube ich, auch einfach mal wieder Zeit, selber zu machen, dass ich dann entschieden habe, dass ich die Patenschaft selber übernehme. Aber ganz oft, ich lerne alle sozusagen kennen und gucke dann, was passt. Und was ich ja vorhin schon sagte, dass ich eben manche dann auch selber übernehme. Und in dem Fall passte das total gut, weil ich es mal von Anfang an mochte, dass das offen war. Ich fand das halt auch cool mit dem Englisch und Französisch und dass sie gleich in der Nähe wohnt. Und wir haben uns, glaube ich, gleich sehr gut verstanden. Deswegen ist sie da auch gleich mit hingekommen und war da ganz offen. Und die Kinder haben sich, glaube ich, auch gut verstanden.
Ja, sie sind befreundet.
Und so, und so hat sich das halt entwickelt, weil das auch passte. Dass, er war in der Kita, also Deutsch Italienisch, ne? Also wo mein Sohn auch war.
Ja, ja.
Also von daher.
Schatzkids.
Von daher verknüpfte sich das relativ schnell auch über diese Ebenen, sodass dann klar war, dass
und
ich das sozusagen selber mache.
Ist bei Armons Lehrerin auch.
Genau, in der gleichen Schule. Also es hat sich so entwickelt. Also es war gar nicht von Anfang an klar, dass, aber du warst auch sofort da und offen und hast ja den Kontakt auch gesucht.
Ja.
Und dann hat sich eigentlich aus dieser erst konkreten Unterstützung entwickelt, dass das eine Patenschaft wird und dass unser Kontakt halt enger wurde, weil das einfach passte.
Also erst
weil wir es mochten von Anfang an.
Ja, schön. Ja, manchmal passt es ja einfach, ne?
Ja.
Ja, das merkt man auch bei euch, dass ihr auch echt so eine gewisse Vertrautheit auch miteinander habt, so in dem Umgang miteinander. Das merkt man sofort. Und erstmal ging es darum, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einen Kita-Platz gesucht und da brauchtest du Unterstützung, oder?
Nee, also Anne hat die Platz gefunden. Sie hat mit der Kita in Kontakt.
Du hattest aber schon selber gesucht. Also es ging als erstes, glaube ich, um den Integrationskurs und dass du dich, wie du dich hier anmelden musst, weil dein Mann es nicht unbedingt wusste. Also er hat super
geschafft. Also mein Mann arbeitet damals und er war beschäftigt und ich war allein. Also Anne hat mir viele Rate gegeben, dass ich muss dort gehen und dort und her suchen und so. Und dann sie hat einen Platz in der Nähe gefunden. Und das war cool, weil die Leute, die dort arbeiten, Französisch reden. Also ich kann mit ihnen unterhalten. Also, und dann, wir waren zusammen dort. Am ersten Mal, sie war mit mir.
Mhm.
Dann war ich allein.
Aber du hast ja auch viel, viel alleine gemacht. Also es war ja tatsächlich, dass du ein bisschen, also dein Mann musste arbeiten, der konnte auch nicht so gut Deutsch. Und das heißt, du warst hier und warst viel alleine und wolltest, also weil du bist ja auch tough, wolltest viel
alleine. Ja, ich nehme Rate von Anna. Sie sagt mir, du musst 1, 2, 3 machen. Also ich mache das so, wenn ich Schwierigkeiten finde. Ich habe gehört, dass deutsche Leute laden nicht andere Leute zu Hause ein. Und wenn Anna, wir telefonieren, sie hat mir, kommst du zu mir? Wo? Zu Hause? Sie hat mir gesagt, Anna hat mich eingeladen. Wo? Ihre Wohnung. Also er hat mir so geguckt, viel Glück. Und dann, als ich dort war, ich fühlte mich nicht fremd. Also wie alle spontan. Am Anfang hatte ich Angst und dann, ich wusste nicht, was soll ich mitbringen. Also bei uns, wenn wir sind zum ersten Mal eingeladen, wir müssen etwas bringen.
Mhm.
So, ich habe Blumen oder...
Ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwie...
Oder Blumen oder Kek. Keine Ahnung.
Also, ich weiß auch nicht mehr. Aber irgendwas hast du mitgebracht. Am Anfang ja immer ganz viel, wie ich gesagt habe, du musst nicht jedes Mal.
Ja,
das war mir dann ja auch irgendwann unangenehm. So, es ist so.
Ja, das war, warum? Und also ich brauche ein bisschen Zeit zu verstehen. Also das ist viel für mich. Und dann, sie sagt mir immer, Sumaya, nee, du brauchst das nicht, du brauchst das nicht. Aber das ist in unserer Kultur. Wenn wir sind eingeladen, wir müssen etwas.
Ja.
Ja, und dann, wie oft bist du zu mir gekommen?
Nicht so oft, ne? Ja, aber auch dann. Aber wir haben uns dann ja auch zweimal ganz schön, das hat sich ja wirklich entwickelt. Wir haben dann
sie haben mich in meinen Geburtstag eingeladen.
Ja.
Ja, im Restaurant. Wir haben zusammen gegessen. Und dann 2019, sie hat, das war unsere Winterparty.
Ja, okay.
Und sie hat meinen Geburtstag auch dort gefeiert. Und eine Torte für mich gemacht.
Schön. Ja, oder anderen aber organisiert.
Ja, sie hat alle organisiert dort. Das war wie eine Überraschung für mich.
Ja.
Ja. Und wir gehen zusammen im Restaurant.
Genau, dann im Garten haben wir gegrillt, ganz wunderbar.
Ja, ihre Garten.
Gekocht. Also
ja.
Der Mann kocht dann ja auch. Ich habe ganz viel vorbereitet, Tonnen von Essen und das gemacht. Und dann, wir haben aber auch einfach zusammen dann mal T-Shirts gemacht für die Kinder. Also das war ganz schön. Also wir versuchen eher auch Aktivitäten.
Ja.
Und die Kinder sind zwar altersmäßig sehr auseinander, aber verstehen sich ganz gut.
Ja.
Es hört sich schön an, dass ihr so viel auch zusammen teilt und das auch mit den Kindern und so, dass es so passt. Das ist ja auch eigentlich ein großer Zufall, dass das so passt.
Wobei wir eher viel mehr miteinander arbeiten und uns da sehen und versuchen, das eine mit dem anderen zu verbinden, also Sachen zu machen. Also eigentlich, manchmal bedauern wir es gerade in letzter Zeit, dass wir uns privat gar nicht so viel sehen.
Ja.
Und, aber wir sehen uns halt viel durch den Verein und versuchen das immer so ein bisschen zu verbinden und dann Sachen zu besprechen. Aber auch die Kinder haben sich dann schon, also kennen sich auf jeden Fall und es ist schon ganz cool, glaube ich. Also so.
Mhm. Ich dachte, wir können jetzt zum nächsten Teil übergehen. Und zwar seht ihr vor euch ja kleine Zettelchen.
Mhm.
Und da sind Fragen drin, die ihr euch gegenseitig stellen könnt. Das heißt, genau, du hast jetzt eine Frage, die du Anne stellen kannst. Kannst gerne direkt anfangen. Ihr könnt euch darüber unterhalten. Du kannst Anne auch sagen, ich möchte die Antwort auch von dir wissen. Das steht euch frei.
Wie würdest du unsere Freundschaft in 3 Worten beschreiben?
Vertrauensvoll?
Ja. Ja. Also ja, Vertrauen, das steht für mich auch.
Ich finde, wir lernen viel voneinander. Ich finde das Glück. Total spannend.
Ja, es macht uns auch glücklich.
Genau.
Ja. Glück.
Wir haben coole Zeiten miteinander. Doch, das ist, glaube ich, manchmal so. Wir haben coole Zeiten und lernen voneinander.
Also ja, ich lerne viel voneinander.
Ja, aber ich von dir auch. Also so, man denkt viel selber über sich nach. Also wir tauschen uns über Sachen aus. Und ich glaube, das Coolste ist jetzt einfach, dass es schon so lange ist, dass wir schon so eine Geschichte haben, auf die man so, also wir sind Kinder gegenseitig aufwachsen oder man sieht die Fortschritte. Das ist, glaube ich, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß.
Ja,
es ist angenehm.
Vertrauen, Glück und Lernen.
Das sind doch sehr schöne Worte.
Ja.
Okay, nächste Frage.
Oh Gott, ich lese mal. Wenn du einen Tag Bundeskanzlerin sein könntest, was würdest du verändern?
Oh meine Güte.
Lange Liste.
Nee, aber vielleicht, ich kann sagen, dass nicht nur Deutsch wird hier gesprochen, also dass die Flüchtlinge auch eine Chance haben, nicht viel Zeit, um Deutsch zu lernen, verbringen.
Also du meinst, dass es ein bisschen offener wird, dass Leute auch andere Sprachen auch als so akzeptieren?
Ja. Also zum Beispiel Englisch. Also ja.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass mit Englisch es trotzdem schwierig ist?
Ja, ja, ja. Es gibt viel, ich kenne viele Ärzte, die aus Syrien, aus Tunesien, die Sprache nicht kennen und sie müssen 3-4 Jahre verbringen, um nur die Sprache zu lernen.
Mhm.
Ja.
Und du hast das Gefühl, das bremst die Leute, dass sie dann nicht richtig.
Dass man hat keine Lust mehr.
Mhm.
Ja. Er sagt also, ich bin jetzt 40 oder 42 und ich lerne noch und ich gehe noch in die Schule. Jetzt würde ich irgendwas arbeiten und das ist besser für mich, als ich in die Schule gehen und so.
Das glaube ich auch. Es wäre viel cooler, gerade für Erwachsene, dass es viel mehr so eine Kombination aus Sprachkurs und Ausbildung gibt. Also wenn ich was zu sagen hätte, würde ich gleich sagen, es müsste viel mehr Angebote geben, wo von Anfang an nochmal eine Ausbildung gemacht wird, die aber eben, wo man 2-3 Tage in der Woche arbeiten geht und nur 2 Tage Schule hat. Und ich glaube auch, dass es viel offener sein müsste, also auch in der Bildung. Also warum nicht auch Angebote machen, wo, weiß ich, wo Arabisch oder, also wir wollen oder sind immer so bilinguale Kitas, aber das ist halt dann oft Englisch oder Französisch. Und man sagt, warum nicht mit Arabisch, warum nicht mit Türkisch und auch so einen Perspektivwechsel wagen, weil das ist ja, also ich würde, glaube ich, viel mehr auch im Bereich Bildung und Chancengleichheit tun dieses, weil ganz viele, gerade bei den Jugendlichen sehen wir das ja durchaus das Wissen haben und eigentlich ja nur benachteiligt sind, weil die Sprache nicht da ist.
Ja. Du hast ja auch vorhin erzählt, also bevor wir aufgenommen haben, dass du auch andere Erfahrungen machst, wenn du jetzt Englisch sprichst oder wenn du Arabisch sprichst. Kannst du das nochmal erzählen? Also wenn du meintest, dass du zum Beispiel, wenn du im Bus Arabisch sprichst, dass du anders angeschaut wirst oder
ja,
dass du...
Ja, das stimmt. Ich kriege immer Kommentar, dass ich muss aussteigen und draußen reden. Ich störe ihnen mit meiner... Also, und sie verstehen nicht, was ich sage. Vielleicht sie haben das Gefühl, dass ich über ihnen rede. Also, ich rede mit meiner Mutter, was soll ich reden auf... Also, ich kann auch Französisch reden, aber das ist meine Muttersprache.
Ja.
Ja, also, aber wenn ich zum Beispiel auf Englisch oder Französisch rede im Bus, das macht nichts. Zweite Frage.
Opa. Ja, ich denke nicht, aber gibt es etwas, was du von mir gelernt hast? Wenn ja, was? Gar nichts.
Ach, das stimmt. Das stimmt so ja gar nicht. Also wir haben uns ja, also was ich zum Beispiel schon toll fand, also wir sind mal zusammen ins Hammam gegangen.
Ach,
und das war, ja. Das war ganz angenehm. Und also da haben wir auch über andere Sachen geredet. Und ich kann dich auch immer mal Sachen in Französisch fragen. Und du kochst viel mehr als ich.
Ja, also du arbeitest Vollzeit und auch... du machst hier.
Ich habe ganz viel von dir.
Immer beschäftigt.
Ja, aber ich habe trotzdem ganz viel von dir gelernt, auch über den Umgang mit nochmal den anderen Umgang, auch mit den Leuten oder nochmal viel mehr auch Einblick bekommen. Also das hat schon auch was in meiner Arbeit verändert. Also ohne jetzt komplett Standpunkte zu ändern, aber wir haben ja oft darüber, dass du mir Sachen erklärt hast, warum es so und so vielleicht nicht geht oder was funktioniert, haben wir andere Ansätze gefunden. Also wir haben ja da wirklich zusammengearbeitet oder auch zusammen Ideen entwickelt und wir haben Sachen ausprobiert. Doch, das finde ich, schon. Und was, glaube ich, auch noch mal ein bisschen gelernt habe, also bei Sumaya, aber auch grundsätzlich, ich finde, glaube ich, auch noch mal eine andere Art von Demut oder Dankbarkeit, weil ich schon weiß, also du bist ja auch jemand, der tough ist und kämpft, aber dass du, auch wenn ich viel arbeite und auch ein paar Schwierigkeiten habe, dass du noch mit viel, viel mehr Sachen zu kämpfen hast und trotzdem versuchst, das zu schaffen und ich dir auch nicht immer helfen kann, weil es halt auch einfach ganz normale oder andere Probleme gibt oder aber wo ich dann nicht mehr als da sein kann, aber dass ich glaube ich auch schon nochmal sehe, wie viel mehr Probleme du hast. Also weil dir auch nochmal ganz andere Sachen fehlen. Dass du nicht zu deiner Mutter kommst oder dass du noch, also wir sind beides durchaus auch sind auch schon Kämpferinnen, also auch in Familiensituationen. Also ist ja bei mir auch nicht ganz einfach, ne? Mit meinem Mann, der eben auch aus Indien hergekommen ist und auch viel aufgegeben hat. Und da wir sind beide, müssen beide Sachen viel managen, auch für unsere Kinder und so. Und dass du aber in vielen Sachen nochmal ein viel größeres Päckchen zu tragen hast. Und ich finde, das ist auch schon was, dass man manchmal dadurch nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, nee, das geht dann schon auch nochmal anders. Ja, also das schon. Also glaube ich immer nochmal so ein...
Nix, doch. Hallo.
Ja, du bist ganz gerührt. Das ist irgendwie, ja, warum berührt dich das so? Es ist.
Weil du immer nur glaubst, dass du was von mir lernst, dass das aber gar nicht so ist. Also, dass du, glaube ich, auch, du bist so ein fröhlicher Mensch und du hast so viele, mit so vielen Sachen zu kämpfen, mit so viel mehr Sachen, also auch teilweise mit normalen Sachen. Also, klar hast du viel eher mit sowas wie Diskriminierung zu tun oder. Auch für deine Tochter oder hast nicht die gleichen Chancen. Und dann kommen ja aber auch ganz normale Sachen dazu, wie worüber wir uns ja auch austauschen, ob Probleme in der Ehe oder gesundheitliche Probleme oder auch manchmal Frauenthemen oder so. Und das ist, glaube ich, schon auch manchmal ganz cool. Und da kann ich genauso von dir lernen. Du musst manchmal viel mehr aushalten als ich. Und was mich dann traurig macht, dass ich dir gar nicht so helfen kann. Aber ja. Also, ja.
Brauchst du ein Taschentuch? Wir können auch kurz Pause machen.
Okay. Dann bin ich jetzt ja gespannt. Aber hast du vorhin, glaube ich, schon erzählt so ein bisschen. Was war dein erster Eindruck von mir?
Ah ja, habe ich schon das gesagt.
Dein erster Eindruck war, sie ist keine Deutsche.
Sie war sehr freundlich. Und was ich gehört habe über Deutsche, dass sie mit Leuten, die sie nicht kennen, sie sind ein bisschen, also sie brauchen Zeit, dass sie gucken, analysieren und so. Danach, sie machen den ersten Schritt oder ersten Step. Mhm. Und dann mit anderen, sie ist schon, hi, hallo, also, und, das war ein bisschen
für mich, also ja.
Unerwartet.
Ja.
Ja. Aber ist doch schön, lieber so als andersrum.
Ja, also ich habe etwas anderer vorgestellt und.
Aber würdest du sagen, jetzt, wo du auch schon länger in Deutschland lebst, das ist die Ausnahme? Also, oder hast du öfter erlebt, dass Leute freundlicher sind?
Nee, ich habe öfter erlebt, ja. Ja. Vielleicht war ich auch am Anfang war ich ein bisschen rücksichtig. Ja.
Ja. Zurückhaltender, ja.
Ja, also ich möchte auch nicht mit Deutschen. Ich hab das Angst, dass wenn ich etwas Falsches sage, sie lachen. Also das ist normal, aber für mich, das ist nicht gut. Also das machen wir etwas von drinnen. Also deswegen möchte ich nicht mehr mit ihnen. Also mit Anne, diese Angst habe ich nicht. Also ich bin einfach so mit Anne, sie korrigieren mich und ich sage, sie korrigieren mich. Also ich habe das Angst nicht, auch wenn sie auch manchmal lacht über mein Gehen.
Ja.
Also ich habe das Angst nicht, aber von anderen Leuten, ja, habe ich schon. Ja. Darf ich dich die ganze Frage stellen?
Ja, aber es ist auch, was ich vorhin gesagt habe. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass du eine total taffe, total taffe und aktive Frau bist und das Leben in die Hand nimmst und offen und neugierig bist. Das, also deswegen hatte ich da ja auch dann richtig Lust. Also das war, es war, von daher war es eigentlich so ein bisschen die Ausnahme. Man hat nicht immer unbedingt so viele Leute, die selber schon so aktiv sind und sagen, ich möchte Kontakt, ich möchte das machen, ich brauche nur einen Tipp und dann wirklich selber losgehen. Das war eigentlich echt total schön.
Also manchmal, ich schäme mich über etwas, zum Beispiel mit jemandem zu reden, dass ich nicht in Kontakt mit ihm bin. Und dann macht mich ein nicht ein Busch, ein Busch. Also, aber sie ist ein Teil von meiner Familie. Also ich habe hier keine Familie, nur mein Mann und meine Tochter. Und sie ist wie eine große Schwester für mich. Also
ja. Ja, ich glaube, das wechselt manchmal. Manchmal sind wir einfach wirklich Freundinnen, manchmal ist es so ein bisschen.
Ja, also wenn ich etwas falsch mache, du musst das nicht so, Sumaya, du bist schon groß, du weißt ich nicht, da.
Du weißt ja, dass ich dich manchmal.
Sie orientiere mich.
Ja, weil ich möchte, weil ich weiß, was da oder sehe, wo das Potenzial ist und dir manchmal vielleicht mehr zutraue als du dir selber.
Ja.
Und deswegen auch manchmal sagst du.
Fordernd.
Manchmal, ich komme zu dir und sage, ich habe gehört das und das und das. Ah, ich möchte das machen. Nee, das ist nicht du, Sumaya. Nee, das ist nicht deine Sache.
Ja, wenn man sich so lange kennt und so viel auch miteinander zu tun hat, dann ist natürlich so ein vertrautes Verhältnis, wo man sich solche Sachen auch einfach offen und direkt sagen kann. Und das ist ja auch total viel wert, wenn man so jemanden hat. Nächste Frage.
Oh, was ist dein Lieblingsort in Hamburg?
Also eigentlich, glaube ich, unser Kleingarten.
Ja, ich müsste das auch sagen.
Weil ich da, also, aber das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich viel unterwegs bin, immer, also da in der Unterkunft, da im Großraumbüro, dass das so ein Ort ist, also noch mehr als die Wohnung, also so ein Stück Zuhause und Freiheit, wo man aber auch anders, also weil wir jetzt nicht so eine große Wohnung haben, eben auch eher Leute einlädt, weil ich gerne in der Natur bin und weil es echt auch bei uns da auf der Ecke ist, wo wir grillen können. Das ist eigentlich so ein schöner, also weil es immer so ein bisschen, also zwei Tage da ist, wie Urlaub.
Ja.
Also das ist so eine, es ist zu Hause, aber ein bisschen freier aber draußen und ein Ort auch, wo man mehr Freunde einladen kann.
Das also, Wetter genießen.
Genau. Also
Sumaya, es ist Sonne, jetzt genießen.
Ja, da, wir haben ja auch Aktivitäten dahin gelegt, also den einen Abend, wo wir echt so T-Shirts gemacht haben für die Kinder. Und das ist schon so einer meiner Lieblingsorte in in Hamburg.
Okay.
Und deiner?
Meine? Meine. Meine Zuhause.
Ja.
Wo meine Familie steht. Also. Ja. Weil wir schon allein sind.
Ja, wenn man dann mal allein, ich glaube, dadurch, dass wir viel unterwegs sind und viel, also auch zusammen, also auch viel mit Leuten zu tun haben oder auch andere mal was von uns wollen, also was toll ist, aber eben auch anstrengend ist, ist, glaube ich, für uns besonders Ruhe zu Hause oder an einem Ort, der ähnlich ist wie zu Hause zu haben, weil das eigentlich für uns eher so selten ist.
Ja, so zurückziehen und Power aufladen. Ja, kann ich mir verstehen.
Ja.
Gut, damit sind wir schon bei der letzten Frage.
Fühlst du dich in Deutschland zu Hause?
Früher nee, jetzt ja ein bisschen. Also ich beherrsche jetzt nicht so gut die Sprache, aber wir können sagen, ich beherrsche gut die Sprache jetzt.
Auf jeden Fall.
Deswegen fühle ich mich zu Hause.
Ja. Ich glaube, du bist... Ja, auch mit deiner Tochter und so. Also du hast dich hier eingelebt. Du hast Kontakte.
Also meine Tochter jetzt sagt, meine Sprache ist Deutsch. Nee, Rage, deine Sprache ist Arabisch. Nee, Mama, Deutsch.
Ja, aber du hast jetzt hier, glaube ich, ein Leben aufgebaut. Also auch selbstständig.
Und also bevor, dass ich die Sprache beherrschen kann, ich fühlte mich nicht wohl. Ich fühlte auch Fremde.
Mhm.
Aber jetzt, dass ich auch, wenn zwei Leute auf dem Straße reden oder im Bus reden, ich kann das verstehen. Ja, jetzt ich...
Das ist ein bisschen erleichtern, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, super schön. Ja, genau, wir kommen jetzt, glaube ich, schon so fast zum Ende. Und in eurem Fall, also dieser Podcast ist ja auch ein bisschen dafür da, um so ein bisschen vielleicht die... ja, so eine Hemmung auch zu nehmen, weil man vielleicht Berührungsängste hat, nicht genau weiß, ist so eine Patenschaft was für mich? Kann ich mir das vorstellen? Was würdet ihr denn sagen? Welchen Leuten würdet ihr das empfehlen, das zu machen? Und was habt ihr jetzt so abschließend so daraus mitgenommen und könnt irgendwie...
Ich sag zuerst mal, also grundsätzlich glaube ich, dass es jeder machen kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht... also auch für Mentoren zu hochtrabend ranzugehen, sondern es ist, glaube ich, so ein Mantra, was wir immer mal sagen, es sind alles normale Menschen, geht mit einem normalen, gesunden Menschenverstand dran. Natürlich sind ein paar Sachen, also je nachdem auch, was es für eine Partnerschaft ist, ob man lernt oder mehr Freizeit macht, so ein bisschen Struktur, ein bisschen konsequent und ein bisschen gute Vernetzung, dass man sich auskennt, ganz hilfreich. Ich persönlich glaube ja, dass es eigentlich allen, die hier ankommen, ob Migranten oder Flüchtlinge, gut tun würde, wenn sie einen Mentor haben, weil ich glaube, es ist cool, was es an Programmen oder an Kursen gibt, aber es ist halt ein Türöffner in die Gesellschaft. Also selbst mir ging es ja auch so damals in Wendezeiten, also konnte die Sprache, wobei auch manche Begriffe anders sind und man lernt relativ schnell, wie ein Bankautomat funktioniert. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Schwierigste, und das kann man halt nicht nachlesen, eben diese gesellschaftlichen Regeln sind. Und das kann man nur lernen durch Vorleben oder dass man es einfach fragen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir sagen ja auch mal so ein Wegbegleiter, also dass das für alle eigentlich mit einer der, also dass Patenschaften eigentlich mit die besten Wege sind, um hier anzukommen, weil sie die Türöffner in die Gesellschaft und in die Normalität sind.
Würdest du das auch so sagen, Sumeya, oder?
Ja, das stimmt. Also wir können hier die Sprache lernen. Wir können ein bisschen gewohnt über die Kultur, aber die Regeln, wir können das nicht lernen.
Du hast ja jetzt auch die andere Perspektive. Du hast ja nicht nur sozusagen selber bei einer Patenschaft als Mentee mitgemacht, sondern bist ja jetzt auch Mentorin.
Ja.
Siehst du das jetzt, blickst du da irgendwie anders drauf? Hat sich deine Einstellung dazu irgendwie verändert oder wie, wie fühlt es sich für dich an, jetzt auch selber sozusagen in der Position zu sein, wo du anderen Leuten hilfst oder für sie da bist?
Also ich bin ja nicht nur dein Wegbegleiter, sondern du begleitest ja inzwischen auch auf ihrem Weg.
Ja, oder ich habe das verstanden, aber...
Hat sich deine Perspektive geändert? Ich glaube schon. Aber du merkst es gar nicht. So.
Ja, ich kann das nicht sagen. Also ich fühle, dass ich die gleiche Sumeya bin, aber keine Ahnung. Also
ja, ist vielleicht auch schwer zu sagen. Ne? Aber
ja, das ist etwas, die ich fühle. Also ich kann das nicht raus geben.
Aber du hast ja manchmal schon den Unterschied, was du inzwischen schon für deine Tochter gemacht hast oder wo du hinterher bist, was du sonst vielleicht auch nicht gemacht hättest und wo du dann ja auch sagst, guck mal, ich mache das auch. Also ich glaube, du bist ganz viel auch als Mentorin Vorbild, weil du es selber so machst, dass du sagst, also ob das der Schwimmkurs ist oder sagst, ich muss auch Deutsch machen und ich muss auch lernen. Und dadurch, glaube ich.
Fühlst du dich denn wie ein Vorbild manchmal für die Frauen vielleicht, mit denen du zu tun hast?
Ja. Also ich gebe immer Rate von meiner eigenen Erfahrung. Und vielleicht deswegen vertrauen die Frauen mir sehr oft. Also weil sie das Gefühl haben, dass ich von drinnen ihnen raten. Also
ja.
Ja, wenn ich etwas nicht machen könnte oder ich werde das nicht für meine Tochter machen, ich sage sofort, also ich mache das nicht. Mal so.
Du bist mehr Vorbild, glaube ich, als du denkst.
Also ich kann über mich nicht viel reden. Also ich sehe das nicht. Also die anderen Leute sehen, was ich mache, was ich kenne, was ich kenne nicht. Aber über mich kann ich nicht reden. Ich mache das von meinem Herz, also so einfach. Aber die anderen können bemerken, was habe ich genau getan. Also
ja. Ja, das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort.
Oh.
ja, schön, dass ihr beiden da wart.
Dankeschön.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und das ist jetzt auch vorerst die letzte Folge von Zweisam. Aber es war jetzt, glaube ich, ganz schön. Wir haben irgendwie unterschiedliche Patenschaften kennengelernt und eure zum Abschluss auch vielleicht ganz schön, dass man ja da irgendwie merkt, wie aus so einer Patenschaft auch nicht nur eine Freundschaft, sondern dass man auch zusammenarbeiten kann, voneinander lernen kann. Und das ist ja im besten Fall auch das Ziel von dem Ganzen. Deswegen, ja, danke euch, dass ihr so offen wart und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Genau, dieser Podcast ist ja eine Kooperation des Cohero-Magazins und des Projekts Landungsbrücken, Patenschaften in Hamburg stärken, der Bürgerstiftung Hamburg in Kooperation mit dem Venturing Hamburg. Wenn euch Themen rund um Migration, Flucht und Zusammenhalt interessieren, dann könnt ihr auch gerne in unseren Podcast Multivitamin vom Cohero Magazin reinhören. Jetzt, wo dieser Podcast endet, vielleicht habt ihr ja Lust, mal in einen anderen reinzuhören. Oder schaut genau auf unsere Internetseite oder bei Social Media vorbei. Und falls ihr selbst Lust habt, an einem Patenschaftsprojekt teilzunehmen, dann findet ihr in der Folgenbeschreibung alle Informationen verlinkt, auch natürlich zu eurem Projekt. Genau, dann vielen Dank und
ja, danke dir.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Zweisam. Patenschaften im Gespräch.